für mich heute Abend hier. Bin Techniker, Requisiten hin und her Schieber, alles in eine Person. Ich finde es gut, toll auch, wie der Christoph das so gesagt hat. Ich glaube, ich schreibe noch ein bisschen auf, ne? So, vielleicht, dass er nachher keinen Stress hat, wenn er hier rausgeht. Ist alles weg, alles aufgeräumt, alles am richtigen Platz gestellt, okay? Also, findet er nachher wieder. Ich finde es klasse, auch so wie der Christoph das gesagt hat. Und das ist einfach die Wahrheit in unserem Leben. Und ich fand es interessant auch, wie er das sagte, mit dem Ruhetag. Das ist mir auch so bewusst geworden in meinem Dienst. Das sind ja, was wir machen, ist ja, du kannst 24 Stunden, 7 Tage die Woche, weil wir ja eigentlich nichts machen. Und doch macht man irgendwas. Und das ist ziemlich schwer. Letzte Woche war ein Mitarbeiter bei mir, der sagte, aber nicht mal ein Jahr lang bei den Hausmeistern mitarbeiten kann, damit er mal sieht, was er gemacht hat. Und das ist schon eine Herausforderung. Und ich glaube, für diejenigen, die das verstehen heute Abend, ich glaube, wir leben auch Gemeinde Jesu verkehrt. Glaube ich wirklich. Ich treffe viele Gemeindemitglieder, die sind, am Sonntag ist der stressigste Tag für sie. Weil wir müssen dies machen und jenes machen. Und ich glaube wirklich, das ist meine feste Überzeugung, dass wir Gemeinde Jesu total verkehrt verstehen. Völlig verkehrt. Wir sagen immer, wir müssen einen Dienst für Gott machen. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht. Das steht nirgendwo. Der Apostel Paulus sagt noch, dass Gott nicht ein Gott ist, dem man mit Händen dienen müsste. Und trotzdem haben wir das in unserem Kopf. Gib dein Bestes für Gott. Was ist das Beste für Gott, habe ich meinen Sohn mal gefragt. Was ist das Beste? Dem du ihm einfach dein Herz überlässt, Dominik. Und es einfach zulässt, dass Jesus dich auch zur Ruhe führt. Und Mut zur Lücke. Aber das kann ich nur lernen, wenn dieser eine Gott wirklich mein Gott ist. Ich fand es sehr interessant, heute habe ich noch von unserer Bundeskanzlerin gelesen, die war auf einer großen Jugendkonferenz. Und da sagt sie, die Bibel ist kein Buch für Politik. Wenn sie das nicht ist, dann ist sie wahrscheinlich ein Buch für Politiker, dachte ich mir dann. Das hat sie vergessen, das wollte sie bestimmt sagen. Weil sie ja bekennende evangelische Christin ist, stand in der Zeitung. Und da steht ja drin, bekennend evangelisch ist alleine die Gnade, alleine der Glaube, alleine Christus und alleine die Schrift. Das bekennende evangelische Christ. Alles andere ist kein bekennender evangelischer Christ. Das bedeutet bekennender evangelischer Christ. Nicht, ich muss so viel wie möglich machen für Gott. Das ist nicht bekennender evangelischer Christ. Ist es wirklich nicht. Gestern Abend, das fand ich sehr schön, hat jemand mir gesagt, Heinz, vielleicht hättest du heute Abend auch mal sagen sollen, wenn bei diesem Mann, der alles verkaufen sollte und dann Jesus nachfolgen, das kann ja auch so sinnbildlich gemeint sein, wenn dir alles, was dir so ein Götze ist, was dich festhält, was dich davon abhält, Heilsgewissheit zu bekommen, Gewissheit, dass der Heiland, Jesus Christus, genügt. Ein für alle Mal, wenn er mein Heiland geworden ist. Und dann sagt er, vielleicht hättest du den Leuten auch mal sagen sollen, er ist selbst Kirchenmitglied, aber vielleicht sagt er, hättest du den Leuten auch mal sagen sollen, vielleicht musst du aus der Kirche austreten, wenn das dein Götze geworden ist. Wenn es gar nichts bringt. Na, er sagt, schmeiß mal solche herausfordernden Sätze in den Raum. Und dann geht's schon bei uns, nee, also das... Aber mir ist es so deutlich geworden auch, Christsein ist ein Leistungsdenken. Und wir haben uns da voll mit reinnehmen lassen. Und für Martin Luther, eigentlich für die Reformatoren, war es genau umgedreht. Die wollten ja von dieser Leistung weg. Die wollten einfach weg von dieser Leistung. Die haben einen gnädigen Gott gesucht. Nicht einen Gott, dem er gnädig stimmen müsste. Mit all den Dingen, die man tun kann, die man bringen kann, das heilige Leben, das kluge Leben, all die Taten, die ich für Gott getan habe, das ist Götzendienst. Weil dann diene ich einen Götzen. Ich diene nicht den Gott, von dem die Bibel sagt, seine Güte ist jeden Morgen neu, seine Gnade. Jeden Morgen. Jeden Morgen. Aber die muss ich mir erst verdienen, die musst du dir erst verdienen, indem du das und das und das machst. Nee, stimmt nicht. Das kannst du dir gar nicht verdienen. Das hat niemand verdient. Niemand. Dass der Gott, der ohne Sünde ist, ans Kreuz gegangen ist und mit seinem Blut uns Menschen losgekauft hat, eigentlich vom vergänglichen Wandel der Väterweise, so schreibt es der Apostel Petrus. Losgekauft von dem wirren Denken in dieser Welt. Und dann frage ich mich, warum bauen wir das wieder auf? Die meisten Bücher, die wir kaufen, sind, wie schaffe ich es denn richtig, das Leben mit Jesus? Wir Christen. Es gibt ein Buch, das ich wirklich empfehle, und das ist die Bibel. Und nebenbei gibt es noch ein Büchlein, das würde ich auch empfehlen. Für mich war das eine Riesenhilfe. Das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. Und der Mann, der das Buch geschrieben hat, das war ein bekannter Radioseelsorger in den Vereinigten Staaten. Und der sagte, eines Tages stand er im Stau morgens auf dem Weg zur Arbeit, zur Radiostation, und ihn rannen die Tränen über die Wangen und er wusste gar nicht, was los ist. Und plötzlich merkte er, mein ganzes Leben ist an die Wand gefahren. Was mache ich nur? Und diese Leistung, die ich mir vorstelle, die ich von mir erwarte und die andere vielleicht von mir erwarten und die ich auf andere lege, das kann ich nicht erfüllen, das können andere nicht erfüllen. Aber wie geht's dann weiter? Und dann kam er mit der Botschaft der Bibel in Berührung. Ja, wie? Der ist doch Christ und hat doch die Bibel gelesen. Die Frage ist, ob ich sie wirklich gelesen habe. Das ist die Frage. Nicht, dass ich sie mit meinen Leistungsbrillengläsern lese und auch für andere mit meinen Leistungsbrillengläsern lese, sondern die Frage ist, ob ich sie wirklich gelesen habe. Und er kam dann und ließ sich zu einem Vers leiten, der nichts Neues ist. Der nichts Neues ist. Und den auch nicht ein besonderer Mann erfunden hat, sondern der in der Bibel steht, im Wort Gottes. Wie gesagt, wenn die Bibel kein Wort für Politiker ist oder dass man keine Politik damit macht, aber die Bibel hat die Kraft, die Herzen von Politikern zu verändern. Es mögen Psychiater sagen, ja, die Bibel ist kein Fachbuch für Psychiatrie. Mag sein, aber die Bibel ist ein Fachbuch dafür, wie Herzen verändert werden. Die Bibel ist ein Fachbuch dafür, wo finde ich wirklich Ruhe. Die Bibel ist ein Fachbuch dafür, wo werde ich wirklich geliebt. Die Bibel ist ein Fachbuch dafür, die zeigt mir meinen Wert auf, den ich mir nicht selbst einreden muss, indem ich im Spiegel schaue und ein paar Kleberchen ranmache und sage, du bist geliebt, du bist geliebt, du bist geliebt, du bist geliebt. Die Bibel ist ein Buch, das Menschenleben verändert. Und vielleicht wäre es angebracht, wenn unsere Politiker das doch wieder wahrnehmen würden. Weil das ist bekennender evangelischer Christ. Und alles andere ist nichts. Es ist Religion, das stimmt. Aber Religion gibt es ja genug auf dieser Welt. Manche Leute sagen zu mir, von welcher Religion sind Sie denn der Vertreter? Sage ich, von keiner. Ich bin kein Vertreter von einer Religion. Und ich bin auch kein Vertreter irgendeiner Kirche. Ich bin ein Jünger von Jesus Christus und ich darf Menschen einladen, zu dem zu kommen, der das Leben von einem Mann verändert hat total, von dem Apostel Paulus, und der dann sagen konnte, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist meine Lebenskraft. Nicht ich muss für ihn Kraft aufbringen, wisst ihr? Nicht ich muss für Gott Kraft aufbringen. Sondern er hat alles aufgebracht für mich. Ohne seine Kraft würde ich gar nicht leben. Würde ich überhaupt nicht leben. Nicht ich muss Gott einen Raum bauen, in dem er dann Platz findet. Nee, nee. Er bietet mir einen Raum an, dass ich Platz finde und Platz nehmen kann und zur Ruhe komme. Und das ist eigentlich finde ich, wie wir das total verkehrt verstanden haben. Ich merke mehr und mehr so in der Gemeinde Jesu, ich komme in viele Gemeinden und das sagen mir viele junge Mitarbeiter, ich bin total ausgebrannt, Heinz, ich kann das nicht mehr. Am Sonntagmorgen muss ich auch noch um 8:30 schon auf der Matte stehen. Und da sage ich manchmal selber Schuld. Ehrlich, selber Schuld. Hat dir Gott gesagt, du musst um 8:30 da auf der Matte stehen? Nee, aber unser Team, wir üben da und wir müssen das machen. Und unser Team, ist unser Team Gott? Ist unser Team Gott? Ja, natürlich nicht, aber wir machen das doch für Gott. Hat Gott euch gesagt, dass ihr es machen sollt? Was sollten wir an den einen Tag machen? Ruhen, wie Gott geruht hat. Der hat doch nicht noch eine Band aufgestellt, weil es mir so langweilig ist. Und hat dies noch gemacht und jenes noch? Nee, ruhen. Ja, aber man muss aber. Und dann fängt es schon an. Und es geht aber nur, glaube ich, wenn das die Wahrheit ist für mein Leben. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Er ist meine Kraft. Und es stimmt, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Für mich. Um das geht's. Und Menschen, die das im Herzen haben, die werden automatisch hingegebene Jünger Jesu. Automatisch. Und nicht aus Angst und aus Leistungsdenken und aus, ich habe was verpasst und ich müsste noch. Nee, sondern diese Liebe, die treibt mich dazu. Das ist so gut. Es gibt nichts Besseres, als Jesus nachfolgen zu dürfen. Und das Schöne ist, wisst ihr, das muss ich gar nicht aus meiner eigenen Kraft. Das ist seine Kraft. Die Kraft des auferstandenen Christus, der den Tod besiegt hat. Und von dem, was der Christoph auch sagte, meine Kraft, die den Tod besiegt hat, die ist in den Schwachen mächtig. Aber es ist halt die Frage dann, ob wir schwach werden wollen. Nee, wir können schon Leistung bringen, also das passt jetzt nicht in unser Bild. Und die Frage ist, wisst ihr, ob die Gemeinde Jesu Plätze anbietet und ein Platz ist, an dem Menschen wirklich Ruhe finden. Nicht meditative Ruhe, noch ein bisschen kling, 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 nee. Ruhe. Weil die Gemeinde Jesu selber ein Platz ist von Menschen, die von dem erfüllt sind, der uns zur Ruhe bringt. Von dem, der sagt, kommt noch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aber anstattdessen kommen wir hin zu ihm, meinen hin zu ihm zu kommen und werden noch gestresster. Das Leben ist eh schon stressig genug, sage ich oft zu den Leuten. Und es wird noch stressiger, wisst ihr. In Japan, als ich jetzt war, da gibt es die Stadtbibliothek in Tokio und da gibt es eine ganze Abteilung von Büchern, wie bereite ich meinen Selbstmord vor. Nicht, wie verhindere ich Selbstmord, sondern wie komme ich zum Selbstmord? Wie ist der beste Weg für mich? Es ist eine Welt, wisst ihr, die wirklich davon geprägt ist, von dem Glauben, der kein Glaube ist. Leistungsdenken bis zum geht nicht mehr. Und wir hier ein paar Kilometer weiter rennen ein paar Ich-AGs auf dem Platz herum. Und die müssen die beste Leistung abliefern. Und das erwarte ich auch. Ich erwarte das von jemandem, der 10 Millionen im Jahr verdient. Also da erwarte ich schon Leistung. Und da erwarte ich nicht die billige Antwort, Ausrede, naja, ist ja nur ein Fußballspiel. Ach, ich habe auch mal Fußball gespielt. Ich muss noch meinen Vereinsbeitrag bezahlen. Ich muss meine Fußballschuhe selber putzen. Meine Mutter hat die Tressen manchmal gewaschen. Also das ist dann für mich nur Fußball. Und in diesem mörderischen Geschäft ist es dann so, eben wie beim FC Bayern war, der Sebastian Deisler, der das nicht mehr ausgehalten hat. Und wie das war mit unserem Nationaltorhüter Robert Enke, keiner hat es gewusst. Die Gladiatoren laufen auf, jeder klatscht und jetzt Leistung. Das ist nichts von dem Frieden. Und in dem Geschäft tun sich manche, die bekennende Christen sind, sehr schwer. Weil das sind nicht die so die Glamour-Boys, die immer so im Rampenlicht stehen wollen. Tun sich sehr schwer. Bei einem großen Club hat ein Christ angeheuert und dann wurden die Club-Leute gefragt, nicht vom Club von Nürnberg, ne, sondern von diesem einen großen Fußballclub. Und dann wurden manche klugen Leute in diesem Club gefragt, was sie denn davon halten, dass dieser bekennende Christ bei ihnen angeheuert hat. Solange er nur seine Leistung bringt und seinen Mund hält, ist es ganz gut. Aber erzähl uns nichts von diesem einen wahren Gott. Das wollen wir gar nicht hören. Wir wollen uns lieber selbst stressen, wir wollen selbst drin bleiben. Erzähl uns nichts von diesem Gott, der zur Ruhe führt. Und es ist schon ehrlich, ich mache mir viele Gedanken drüber. Warum sagen dann auch manche Menschen, das bringt doch gar nichts? Vielleicht, oder ich sage ganz bestimmt, weil sie es oft in den Vertretern dieses Gottes auch nicht sehen. Diese Ruhe, diesen Frieden. Sondern da sehen sie auch Geschäftigkeit, da sehen sie Menschen, die keine Zeit haben. Keine Zeit, jemanden zu besuchen. Keine Zeit, jemanden einzuladen. Keine Zeit. Immer nur auf meinem Mobile, mein Smartphone, weil ich so clever bin. Immer drauf rumspielen, weil ich so wichtig bin. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das ist die Wahrheit. Und es wird immer extremer. Es wird nicht besser, wisst ihr? In der Bibel steht nicht davon, dass die Bibel die Welt besser wird. Deswegen ist die Bibel nicht bloß, das ist kein Religionsbuch, die Bibel. Die Bibel ist nicht das Buch der Pfarrer und Priester und Pfarrerinnen und Priesterinnen. Die gibt es noch nicht, aber die wird es auch noch geben. Die Bibel ist das Buch des Lebens. Die Bibel spricht von einem Gott, der uns liebt. Von dem einen wahren Gott, der uns liebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, sich nicht verdienen müssen, nicht erkämpfen müssen. Es tut mir oft leid, wenn ich Menschen treffe, die liebe Christen sind, aber die mir sagen, ich hoffe mal, dass es reicht. Also wenn das Blut Jesu nicht reicht, lieber Mitchrist, liebe Mitchristin, was soll denn dann reichen? Ja, was soll denn dann reichen? Ja, aber das ist nicht alles. Also das Blut Jesu, ja, aber ich kann ja auch mein Bestes noch geben. Was ist das Beste? Was ist das Beste? Und der König David lehrt uns das eigentlich, was das Beste ist. Im Psalm 139 und sagt zum lebendigen Gott, Herr, prüfe mein Herz, weil das ist das Beste, was ich habe. Mein Herz, das ist mein Leben. Und du bist der Schöpfer dieses Lebens. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, wie ich wirklich drauf bin im Leben. Ich weiß das manchmal gar nicht, weil in dem Getriebensein in dieser Welt weiß ich es manchmal gar nicht mehr. Aber du, erforsche mich, erforsche durch und durch und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Der Weg, der hier beschrieben ist, heißt eigentlich, sieh, ob ich auf einen zerstörerischen Weg bin, auf einen Nicht-Heilsweg, auf einen unheilsamen Weg bin. Und wenn ich da drauf bin, leite mich auf ewigen Weg. Leite mich auf ewigen Weg. Weil ich kann das nicht. Stimmt, Christsein ist was für Schwache. Das stimmt wirklich. Christsein ist was für Menschen, von denen die Bibel sagt, du wirst gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Und die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten.
Wörtlich übersetzt könnte man sagen, ein zerbrochener Geist, ein auseinandergefallener, ein in unzählige Teile zerbrochener Geist. Wie ein Glas, das ich einfach fallen lasse und es zersplittert. Und ein Herz, das total kraftlos ist. Eigentlich die Beschreibung von einem Kreislaufkollaps, das aufhört, selbst zu schlagen, das gar nicht mehr selbst kann, weil es keine Kraft mehr hat. Das, Herr, wirst du nicht verachten. Du wirst es nicht verachten. Und es reicht, wenn ich das dann bringe zu dir. Sag, und jetzt will ich, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Ich will anerkennen und bekennen, dass ich schwach bin. Ich weiß gar nicht, was das Leben wirklich bedeutet, Herr. Weiß ich nicht. Ich rede zwar viel übers Leben, aber ich weiß gar nicht, was Leben wirklich ist. Ich rede übers Glücklichsein, ich weiß gar nicht, was Glücklichsein ist. Ich rede über die Quelle des Lebens, ich weiß gar nicht, was es ist. Und wenn Jesus sagt, im letzten Buch der Bibel, und wen der dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Das will ich. Aber dazu musst du Durst haben. Und es ist gut, wenn du an Punkte im Leben geführt wirst, wo du Durst nach Leben hast. Frieden. Und die Gemeinde Jesu, ihr Lieben, die Gemeinde Jesu ist ein Platz, an denen diesen Menschen ihr Durst gestillt werden muss. Ist so, weil niemand anders diesen Durst stillen kann, außer Jesus. Die Gemeinde Jesu ist der Platz, an dem Menschen, die in einer wilder und immer wilder werdenden Welt leben, diesen Frieden Gottes finden müssen. Wo sonst? Warum fliegen Getaufte und Konfirmierte und Getaufte und Gefirmte Christen aus Deutschland mit ihren Fliegern nach Indien und gehen in ein buddhistisches Kloster oder gehen in ein hinduistisches Kloster, um Ruhe zu finden? Ich habe einen jungen Mann in Indien getroffen, der sah ein bisschen amerikanisch aus und ich habe ihn dann auf der Straße angesprochen. Der war auf dem Weg zu einem Kloster, hat buddhistische Kleidung angehabt und ich habe ihn gefragt, wo kommst du her? Hat es mir erzählt, der kam aus Kalifornien und ich fragte, wie alt er ist, 12 Jahre. Und ich fragte, was er hier macht. Sagte, meine Eltern haben mich im Alter von 9 Jahren hier rübergebracht und haben mich dem Kloster da übergeben, weil sie das verrückte Leben in Amerika nicht mehr aushalten. Warum gehen Leute heute mehr und mehr in solche östlichen, fernöstlichen Plätze? Weil viele Kirchen zugesperrt sind. Wir haben so wie Kunstschätze, die müssen wir schützen. Da müssen wir aufpassen. Das ist ein Museum, da kann nicht jeder rein. Einmal in der Woche dürfen wir es öffnen. Wir müssen aufpassen, dass die Luftfeuchtigkeit passt, sonst werden die Bilder zerstört. Menschen, die einfach Ruhe suchen. Und diejenigen, die von diesem Gott sprechen, der sagt, wie ein Dürster, der komme und nehme das Wasser des Lebens und sonst, die sagen, wir haben keine Zeit. Wir haben echt keine Zeit. Wie soll ich denn das jetzt noch machen? Wie? Und ich glaube, das ist ein großer Mangel geworden. Weil wir uns selbst nicht von diesem Gott zur Ruhe führen lassen. Und ich musste selbst lernen in meinem Leben, dass ich immer sagen musste, nee, der Herr hat gesagt, einen Tag sollst du ruhen. Und das mache ich jetzt mit meiner Frau. Einen Tag ruhen wir. Wir gehen nicht einkaufen. Der Tag ist meistens unter der Woche, weil ich am Wochenende eh unterwegs bin. Wir gehen nicht einkaufen. Wir haben uns das mehr und mehr abgewöhnt, irgendwo hinzufahren. Wir sind einfach daheim. Sitzen manchmal vor uns hin, denken vor uns hin. Wir lesen miteinander einen Psalm, denken ein bisschen drüber nach, beten miteinander Und es tut so gut. Das tut so gut. Es ist manchmal, sage ich, wie wenn es 5 Tage waren. Es ist so entspannend. Weil der Herr sagt, ich habe Gefallen daran, an jemanden, der so kommt. An jemanden, der eigentlich sagt, ich schaffe das nicht mehr. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. So wunderbares Wort. Nicht derer, die so tun, als ob. Und sagen, das geht schon noch ein bisschen. Wir geben Gas für Jesus. Und reißen all die anderen auch noch mit rein, die sagen, das will ich nicht, weil ich gebe schon genug Gas für meinen Chef. Jetzt muss ich für den Chef da oben auch noch Gas geben. Aber das sind ein bisschen verkehrte Werbeversprechen. Mir wurde gesagt, wenn ich zu Jesus komme, dann finde ich endlich mal Ruhe. Aber wenn ich zu Jesus komme und das mache, was ihr sagt, ja, jetzt bist du bei Jesus, jetzt musst du, also am Mittwochabend ist unser erster Kreis, da erwarten wir, dass du dabei bist. Und weißt, wenn du wirklich willst, also wenn es dir wirklich was wert ist, dann bist du auch dabei. Also es heißt, wenn es dir nichts wert ist, dann bist du auch nicht dabei. Und wenn man will, dann schafft man das auch. Also wir schaffen alles, was wir wollen. Dann sind wir wieder dabei, Ärmel hochkrempeln. Und gib dein Bestes. Ist nicht die Botschaft. Ja, Jesus sagt, komm und folge mir nach. Ja, Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Aber er sagt es zu Menschen, die gerufen sind von ihm. Er sagt es zu Menschen, die seine Kraft bekommen, die Kraft des Auferstehenden, Auferstandenen in dieser Welt zu bestehen. Er sagt es nicht zu Menschen und fordert es, dass sie es aus eigener Kraft tun. Nee. Er fordert nichts, was er uns nicht schon gegeben hätte. Das ist die freimachende Botschaft. Jesus zu folgen. Aber Gott will doch. Nee, Gott will nicht. Was sagt Jesus? Wenn er in mir bleibt, das sagt er zu seinen Jüngern. In mir bleiben. Das will ich gern von euch. Und ich lege euch das sogar ins Herz, dieses Wollen. Das ist eine wunderbare Botschaft. Dass die Bibel davon sagt, Gott, der beides in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Also er schenkt das Wollen, dass ich ihm nachfolge, und er schenkt sogar das Vollbringen. Das ist nicht meine Leistung. Und so finde ich Ruhe. Und wenn Jesus regiert, wisst ihr, dann wird aus unserem Leben das Beste herauskommen, weil Jesus das Beste tut. Aber er weiß, was das Beste ist. Und er führt uns und wirkt in uns das Beste zur Ehre seines Vaters. Das ist für mich die befreiende Botschaft. Und es sagte dieser Mann, der dieses Buch schrieb, Bob George, das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen, das hat ihn plötzlich ergriffen. Und dann beschreibt er in seinem Buch, wenn ein Mensch, der Jesus nicht kennt, in den christlichen Buchladen geht und aus dem christlichen Buchladen wieder rausgeht, sagt er, der müsste sich eigentlich fragen, dieser Mensch, was wisst ihr Christen überhaupt? Ihr wisst gar nichts. Ihr wisst nicht, wie man glücklich wird. Ihr redet zwar immer davon. Ihr wisst nicht, wie man Ruhe findet. Ihr redet zwar immer davon. Weil alle eure Bücher, deswegen müsst ihr nämlich diese Bücher kaufen, die euch zeigen, was man macht und was man nicht macht. Und der Bob George, der kam auf diesen Punkt, weil der hat auch immer so Lebenshilfen weitergegeben. Und je nachdem, wer das geschrieben hat, die Lebenshilfe, ist halt eine Lebenshilfe. Aus dem Gesichtspunkt dieser Person. Zum Großteil. Wir brauchen Gemeinden, in denen der lebendige Christus wirklich lebendig ist, ihr Lieben. In denen er wirklich sich ausbreiten darf, mit seiner ganzen Freundlichkeit, mit seiner Gnade und mit seiner Wahrheit. Die Herzen zur Ruhe führt. Und dass Menschen sagen, da will ich auch hin. Da muss ich nichts bezahlen, da muss ich keinen Mitgliedsbeitrag abliefern, da muss ich nichts unterschreiben, da muss ich nicht, da darf ich. Da darf ich einfach sein. Da wird nicht zu mir gesagt, oh, du hast die Gabe, du bist ein guter Mitarbeiter. Also, Donnerstagabend üben wir. Da darf ich einfach sein. Und aus der Liebe, die Jesus mir ins Herz legt, plötzlich merke ich, der hat mir Gaben gegeben. Und diese Gaben entwickelt Jesus Christus in meinem Leben und durch mein Leben. Damit der Name des Vaters im Himmel verherrlicht wird. Es ist seine Kraft, es ist sein Leben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch erquicken und ich werde das tun. Wenn ihr Menschen seid, die ihr erkennt, die ihr auch erkennen wollt, oder zugeben wollt, wie schwach ihr eigentlich wirklich seid. Ja, aber das hat ja dann nichts mit meinem täglichen Berufsleben, mit meinem täglichen Wahnsinn, mit meinen Kindern zu tun. Doch, hat's. Weil mehr und mehr und mehr breitet sich dieser Friede Jesu an meinem Arbeitsplatz aus, in meiner Familie aus. Es ist so. Mehr und mehr breitet sich diese Friede Jesu im Leben von dem Politiker aus, die Wahrheit von Jesus auch. Wenn ich sage, Jesus, es geht nicht um mich, es geht um dich. Und du bist nicht gekommen, um von mir einzufordern, dass ich mal beweise, wie sehr ich dich liebe, sondern du bist gekommen, um mir zu beweisen, wie sehr mich der Schöpfer Gott liebt. Das ist eine Sache. Das ist eine Botschaft. Das ist freimachende Botschaft. Heinrich Böll war jetzt nicht so bekannt, dass er ein extremer Christenlieber war. Er sagte, er würde die schlechteste aller christlichen Gemeinschaften der besten aller heidnischen Gemeinschaften vorziehen. Also er würde die schlechteste aller christlichen Gemeinschaften der besten aller heidnischen Gemeinschaften vorziehen. Warum, wurde er gefragt, weil es in der Gemeinde von Christus Menschen Erbarmen für Schwache gibt und Liebe für die, die niemand liebt. Normalerweise werden wir geliebt, weil wir was erbringen können, stimmt doch, oder? Weil ich was leiste. Ich leiste, also bin ich. Du leistest was auch in der Gemeinde, also bist du was. Wenn du nur so ein Mauerblümchen bist, gar nicht wahrgenommen. Weil hast du nichts gebracht. Aber die Bibel spricht nicht davon. Der Hudson Taylor, großer China-Missionar, sagte, Menschen Jesu benötigen mehr Ermutigung als ständige Korrektur. Ständig so musst du es machen, ständig so musst du es machen, ständig so musst du es machen. Und wir leben in einer Leistungsgesellschaft und die ist so, diese Gesellschaft. Und wir fordern auch Leistungen ein. Ja? Wir fordern von dem Arzt die richtige Diagnose. Wir fordern von dem, wo wir unser Auto hinstellen, die richtige Behandlung unseres Autos. Von der Verkäuferin, da könnten wir in Deutschland noch ein bisschen lernen. Ein bisschen Freundlichkeit, Nettigkeit, zuvorkommen und nicht das Gefühl, es ist aber schade, dass sie heute hier sind und uns ein Geschäft bereiten. Das kann man auch, manches kann man lernen. Ich war mit unseren Kindern in Bad Liebenzell, in einem Café, ein schönes Café. Das war das erste Mal, dass ich da war in Bad Liebenzell. Und wir saßen da drin und dann kam die, wie es dann so ist, ne? die Bedienung kam, gleich alles hingelegt, ob wir schon wissen, was wir trinken wollen. Wir sind ja gerade da. Wir sind doch gerade gekommen. Und man merkte schon, sie ist ein bisschen unter Zeitdruck. Und die Kinder konnten sich dann noch nicht so richtig entscheiden. Da hat sie es aber so ein bisschen unwirsch, ne? Und dann sagte sie doch tatsächlich, können denn ihre Kinder sich nicht entscheiden? Und dann sagte ich, oh, ich würde gern mit ihrem Chef sprechen. Ich spreche so gern mit Chefs. Ja, wieso? Sag ich, ich will ihren Chef einfach helfen, dass er die richtigen Angestellten hat. Weil ich habe in der Gastronomie gelernt und meine Frau auch. Wir haben das gelernt. Zuerst der Gast. Nicht ich, nicht meine Zeit, nicht mein, ich muss jetzt noch dies, nee, nee. Und dann brachen erst Tränen aus und dann ging das plötzlich. Extrem freundlich. Das damals war es noch die Zeit der guten alten Deutschmark. Habe ich auch 5 D-Mark Trinkgeld gegeben. Habe sie gegeben und sagte, sehen Sie, es geht doch. So ganz einfach. Also das kann man schon ein bisschen lernen in Deutschland. Ne? Aber es ist diese Leistungsgesellschaft, in der wir dann sind. Vielleicht hat die Frau auch gerade unter einem Druck gelitten im Leben, wahrscheinlich. Ne? Aber das Problem in unserem Leben ist, wenn sich unser Marktwert bemisst an irgendwelchen Leistungen. Und so fühlen sich manche Frauen, so fühlen sich viele Männer, viele Frauen, so fühlen sich viele Kinder in der Schule. Da wird der Marktwert ermessen an der Notendurchschnitt, den du mit nach Hause bringst. Ist erbärmlich. Ist echt erbärmlich. Weil du bist nur was, wenn du was bringst. Ist nicht die Botschaft vom Evangelium. Ist es nicht. Du musst mir nur dein Herz bringen, ist alles. Und ich verändere dein Herz, ich verändere dein Leben. Und ich mache selbst aus den größten Versagern, mache ich noch was. Weil die Menschen, die am Anfang mit Jesus unterwegs waren, die waren eigentlich bekannt als Menschen, die wie Analphabeten geführt wurden unter der religiösen Führung in Israel. Eigentlich als Menschen, auf die man gar nicht hört. Aber, das sagt die Bibel in Apostelgeschichte Kapitel 4, sie waren mit Jesus. Das war ihre Auszeichnung. Sie waren mit Jesus. Das hat man irgendwie gemerkt in dem Leben dieser Menschen. Und diese ersten Jünger, die konnten anderen Menschen Wert vermitteln, weil sie ihren Wert herzogen von Jesus Christus, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist und hat sein Blut vergossen für die Schuld der Welt. Die sind ausgebrochen aus dieser jüdischen Leistungsgesellschaft. Ich muss was leisten, dann wird Gott mich irgendwie annehmen. Weil sie sich an der Leistung dieses einen wahren Gottes festgemacht haben, die er erbracht hat am Kreuz von Golgatha. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, Jesus Christus vertrauen, ewiges Leben haben, nicht erwerben. Es ist schon erworben am Kreuz von Golgatha. Deswegen kann Jesus die Menschen auch einfach einladen und sagt, kommt her zu mir, wenn ihr Durst habt. Ich gebe euch Wasser des Lebens umsonst. Ihr müsst gar nichts bezahlen. Ihr müsst nur kommen und sagen, Jesus, das will ich. Aber manche kommen, wisst ihr, und sagen, ja, ich möchte schnell die Erfrischung und dann gehe ich wieder in meine Wüste da raus. Nee, nee, so funktioniert's nicht. Das wirst du nur wirklich auskosten können, diese Qualität dieses Lebens in Jesu, wenn du bereit bist, wirklich dein Herz ihm hinzulegen und zu sagen, mach aus diesem Leben was, Jesus. Lebendiger Gott. Arbeit war sein Leben. Mühe und Arbeit war sein Leben. Und das sagte der Wilhelm Busch, der bekannte Pfarrer, der sagte, das ist eigentlich die Todesanzeige für ein Pferd. Wenn es alles war. Und ich bringe es immer wieder, weil es mir so gefällt. Es spricht mich an. Ne? Mühe und Arbeit war sein Leben. Darüber hat er sich definiert. Warum war Gott nicht dein Leben? Der Gott, der sich abgemüht hat für dich am Kreuz von Golgatha. der dir auch einen Stopp gibt. Und das fand ich sehr gut, was der Christoph sagte. Das ist auch Gemeinde Jesu, wisst ihr, dass plötzlich Vertrauen aufgebaut wird, dass Menschen da sind, von denen ich weiß, die meinen es gut mit mir, weil die den gleichen Gott im Herzen haben wie ich, der Gott, der es gut meint. Der was zu sagen hat in mein Leben. Deswegen sagt die Bibel auch, dass er euch einander ermutigt und auch ermahnt. Und das ist auch eine Ermahnung. Christoph oder Heinz, mach mal ein bisschen langsamer. Und für die anderen, die da niederliegen, nett, siehste, habe ich es doch gleich gesagt. Jetzt geh mal irgendwo, mach eine Therapie und wenn du die hast, dann arbeit wieder hier mit. Wir brauchen dich nämlich noch. Wir brauchen noch einen Cajon-Spieler. Du bist der Einzige, der das kann. Ausgerechnet heute ist unser Gitarrenspieler dann ausgefallen. Und wir warten schon drauf, wir beten inständig, dass du geheilt wirst, damit du wieder kommst und wieder Gitarre spielst. Nee. Wir wollen dich ermutigen auf diesen schweren Weg und wir ermutigen dich nicht bloß mit ein paar guten Worten. Nee, wir sind an deiner Seite. Und wir gehen mit dir die zweite Meile im Leben. Und wir gehen mit dir da durch. Und wir sind die, die in der Kraft Jesu dir helfen, wieder aufzustehen. Wie lang es auch immer dauern mag. Und manche Täler im Leben, die dauern sehr, sehr lange. Aber wir sind die, die mit dir durch dieses Tal gehen, wie lang es auch immer dauern mag. Und wir wollen dir das nicht vorenthalten, was Psalm 23 sagt. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, und so fühlen sich viele Menschen. Und es ist eine Wanderung, davon wird von einer Wanderung beschrieben. So bist du doch bei mir und dein Stecken und Stab, die trösten mich. Gute Hirte. Und das gibt es nur bei Jesus, ihr Lieben. Das gibt es nirgendwo. Das gibt es nicht in Indien, in irgendeinem buddhistischen Kloster. Das gibt es auch nicht in Deutschland, in irgendeinem buddhistischen Kloster. Bei Jesus muss ich keine Atemübungen machen. Da muss ich mich nicht irgendwie verrenken, um Ruhe zu finden. Muss ich einfach nur kommen und sagen, das ist mein Herz, Jesus. Und ich muss nur Menschen treffen, die wirklich mit Jesus unterwegs sind. Die sagen, wir haben auch mal so ein zerbrochenes Herz gehabt. Und wir sind Menschen, die das erkennen durften, was das bedeutet, das anzunehmen, die Leistung Gottes am Kreuz von Golgatha. Wir sind unvollkommene Menschen. Das stimmt. Aber wir sind Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und wir wollen dich einladen, dabei zu sein. Wir sind Menschen, die lernen, bei Jesus Ruhe zu finden. Und wir wollen dich einladen, dabei zu sein. Es gefällt mir an der Liturgie. Manche schaffen sie gerne ab. Ich finde es gar nicht so gut, dass er abgeschafft wird. Wird oft ein Psalm gelesen. Das Gebetbuch. Psalme sind Gebete. Wie wunderbar das ist, wenn das Wort plötzlich einen anspricht. Ruf mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Das will ich. Und du sollst mich ehren. Weißt du warum? Weil du wirst mich ehren mit Dank, weil du Dank ausdrückst, weil du wirklich Ruhe gefunden hast. Du hast es plötzlich erlebt, dass dieser Gott wirklich handelt. Ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der regiert in der Gemeinde des Herrn, die an den Herrn glaubt, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Dieser Gott, von dem die Bibel schreibt, der schläft nicht. Auch wenn wir uns manchmal so vorkommen, er schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das sind tiefe Worte. Tiefe Worte. Und die Bibel sagt uns, wie man diese Ruhe, diesen Frieden wirklich findet. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Das wollte ich so gern. Ich wollte lernen, in deiner Nähe zu leben. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Aber meine Seele schreit danach. Und ich glaube das, wenn ein Mensch an so einem Punkt ist, dann schreit die Seele eigentlich nach den Vorhöfen des Herrn, nach der Gegenwart Gottes. Nach der Gegenwart von dessen, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aber stattdessen bekommt diese Seele alle möglichen Ideen. Mach mal dies, mach mal jenes, mach mal das, fahr mal dahin, geh mal dorthin. Nee, ich lade dich ein. Werd ruhig beim himmlischen Vater. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Wohl denen. Sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, nicht in sich selbst mehr. Wohl dem Menschen, der auch nicht seine Stärke in sich versucht zu finden. Nee. Der kommt und sagen kann, ich bin schwach. Aber ich will mein Leben an dem festmachen, wenn ich es darf, der so stark ist, dass er selbst Tod überwunden hat, Jesus Christus. Und dann will ich, Jesus, dass du mein Leben benutzt, nicht um andere noch zu stressen, sondern ich will so gern, dass du mein Leben benutzt, um auf den hinzuweisen, bei dem Menschen wirklich Ruhe finden. Frieden. Frieden. Nicht Menschen finden, die ihnen sagen, wie man noch geschäftiger wird und was man noch alles machen müsste und könnte. Nee. Frieden. Frieden. Und es tut gut, das zum Schluss, wenn wir dieses Wort ernst nehmen, ihr Lieben. Ernst nehmen. Nicht als das Buch von der Religion, das man am Sonntagmorgen mal aufschlägt, sondern dieses Buch mal ernst nehmen als das Wort des lebendigen Gottes. Und wenn ich es nicht glauben kann, dann kann ich bitten, Gott schenkt mir diesen Glauben. Und ich bitte dich, sprich zu mir. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich kann es nämlich gar nicht sehen. Ich kann es nicht verstehen. Mit menschlichem Verstand verstehe ich das nicht. Aber wenn du das kannst, dann öffne mir die Augen dafür und sprich zu mir. Und das ist für mich Gemeinde Jesu. Menschen, ein Bettler, der einen anderen Bettler zeigt, wo die Quelle ist. Miteinander unterwegs. Jeder, der sagt, ich habe es nicht verdient, aber ich habe es einfach angenommen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich konnte es mir nicht einreden, mein Verstand kann es nicht begreifen, aber ich darf es plötzlich glauben. Und ich darf Ruhe finden bei ihm, durch sein Wort, das zu mir spricht. Und ich lese es nicht leistungsgemäß, sondern ich lasse es einfach wirken. Wie der Same, der ausgestreut wird. Ich finde es schön, als wir gestern in die Weinberge sind und haben ein paar Wenger da zugeguckt. Es ist Arbeit. Es ist Warten. Aber da ist Erwartung dabei, da geschieht was. Und das kann ich von dem Wort noch viel mehr erwarten. Da geschieht was. Da würde Herr Jesus die falschen Triebe ausbrechen, die mich auf falsche Gedanken bringen. Da würde Herr Jesus das Gute, das da rauskommt, das würde nähren, das würde pflegen und da würde was draus wachsen. Und zwar wachsen aus dem Leben von einem Menschen, der in Jesus eingepflanzt ist, das für andere auch zur Freude wird. Wie so eine Rebe, die plötzlich wächst und für andere Menschen auch zur Freude wird. Dies entweder als unvergoren oder vergoren zu sich nehmen, haben manche ein bisschen mehr Freude dabei. Aber wie auch immer, wenn wir es wirken lassen. Und für diejenigen heute Abend, die gar nichts damit anfangen können, ich möchte euch einladen, zu kommen ans Kreuz und zu nehmen Wasser des Lebens umsonst. Zu sagen, ja, ich habe ein zerbrochenes Herz. Ich will aufhören zu kämpfen. Ich will aufhören, die Scherben immer wieder selbst zusammenzukleben. Komm du, Jesus, und mach was draus. Für diejenigen, die unterwegs sind mit Jesus, aber ihr seid müde geworden, ich möchte für mich beten lassen. Ich will mit einem guten Wort nach Hause gehen, mich aufrichten lassen, ausrichten lassen. Und für diejenigen, die sagen, es sind so viele wilde Triebe ausgebrochen in meinem Leben, möchte mal einladen, auch zur Seelsorge, dass diese wilden Triebe, dass die entfernt werden können. Die sind eigentlich schon entfernt, seit Jesu Tod am Kreuz von Golgatha. Und es tut manchmal gut, wenn es einem jemand einfach zusagt und es deutlich wird. Möge Gott uns alles segnen. Ich möchte noch kurz ein Gebet sprechen, dann möchten wir gerne das Gebet einblenden, das wir jeden Abend zeigen für Menschen, die sich einladen lassen wollen. Zu dem, der die Quelle des Lebens ist, Christus. Der weiß, wie man auf eine Seele Acht gibt. Und der weiß, wie man Seele gesund macht. Und ich möchte uns wirklich einladen, ihr Lieben, den Christen heute Abend hier, überdenkt mal, was er unter Gemeinde Jesu wirklich versteht. Und habt den Mut, umzukehren. Zu Jesus zurück. Wir müssen zu Jesus zurück. Die Gemeinde Jesu muss zu Jesus zurück. Und selbst Ruhe finden. Und aus dieser Ruhe heraus, dieser Welt, dieses Zeugnis zu sein von dieser Wahrheit, von diesem lebendigen Christus. Jesus, führ uns zurück. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mächtig bist, uns zurückzuführen zu dir selbst. Und Herr Jesus, das möchte ich auch mal sagen als bekennender Christ, ich möchte Buße tun, Herr, und ich bitte, Gott sei mir Sünder gnädig, sei deiner Gemeinde gnädig, die so geschäftig geworden ist, so sehr darauf bedacht, alles perfekt zu machen, alles schön zu machen, alles, und dabei lass mir uns das so sehr entgehen, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Liebe. Wir reden von deiner Liebe und glauben diese Liebe oft gar nicht mehr, Jesus. Wir reden von deiner Gnade und glauben diese Gnade oft gar nicht mehr. Wir reden von der Kraft deines Blutes und leben gar nicht in dieser Kraft. Herr, erbarm dich über deine Gemeinde in diesem Land. Erbarm dich über die Menschen, die heute Abend hier sind, die zerbrochen sind und zerschlagen sind, dass sie kommen mit diesen zerbrochenen und zerschlagenen Geist und Herzen und erfahren dürfen, wie wunderbar das ist, dass du das wunderbar wieder zusammenfügst. Und verwehr es uns, die wir schon so lang oft mit dir unterwegs sind, diesen Menschen wieder gute Ratschläge zu geben, wie es noch besser gehen könnte und noch perfekter sein könnte, sondern schenk uns, dass wir diesen Menschen ein Ausdruck deiner Gnade sind, ein Ausdruck deiner heilenden Kraft, deiner Freundlichkeit, deiner Güte, deiner Liebe, dieser Auferstehungskraft, die wirklich Herzen verändert. Erbarme dich, Jesus. Erbarme dich. Amen. Wir möchten dieses Gebet einblenden und gleich im Anschluss wird die Band kommen und noch ein Lied spielen, singen. Und ich möchte herzlich einladen für diejenigen, die sagen, das lässt mir jetzt keine Ruhe mehr, ich muss aufstehen, ich muss was machen, einfach hier vorne ans Kreuz zu kommen. Ich werde da sein und es ist keine Schande, wenn man es nicht macht. Es ist nicht ein Leistungsdruck. Es ist nur ein Angebot für diejenigen, die sagen, ich kann jetzt nicht mehr sitzen bleiben, ich will nicht mehr einfach so irgendwo hin. Für die anderen, die sagen, nee, das ist mir alles, nee, also bloß nicht das. Es reicht, wenn man sagt, Jesus, erbarm dich. Und es reicht, wenn man mal einen eben sagt, Mensch, kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Und dieses Gebet gibt es auch auf so einem kleinen Gebetskärtchen. Das liegt hier vorne aus. Das haben auch manche Mitarbeiter, habe ich die Woche festgestellt. Und wer sagt, dieses Gebet würde ich gerne mitnehmen? Und das würde ich mir einfach gerne nochmal durch den Kopf gehen lassen, durchs Herz. Und dann bewusst Dinge festmachen. Für mich. Wunderbar. Wunderbar. Und dann lasst euch nicht von den Stressern verführen, sondern von Jesus führen. Jesus, du sollst mich jetzt führen. Ich bin gespannt, was du zu mir zu sagen hast durch dein Wort. Ich bin gespannt, wie du mich führst in dieser Welt. Ich will das erleben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Komm du in mein Leben, übernimm du die Führung in meinem Leben und lass nicht zu, dass irgendjemand anderes das führt. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Die Band. Gott befohlen.